For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Wir sind die freundliche Plattform, wir sind der freundliche Durchlauferhitzer. Das ist die Initiative Musik. Alles, was wir tun, tun wir für die anderen, für die bundesdeutsche Musikszene. Dafür sind wir da.
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Mir gegenüber sitzt heute Katja Lucker, die ich euch gerne einmal vorstellen möchte. Katja ist deutsche Kulturmanagerin und seit Januar 2024 Geschäftsführerin der Initiative Musik, der zentralen Fördereinrichtung des Bundes für populäre Musik und Jazz. Geboren 1969, absolvierte sie eine Schauspielausbildung in Hamburg und Berlin und arbeitete zunächst als Schauspielerin. Ab Mitte der 90er Jahre war sie als selbstständige Kulturmanagerin in Berlin tätig und realisierte zahlreiche Projekte der Musik- und Kreativszene. 2012 übernahm sie dann den Aufbau des Music Board Berlin und war bis Ende 23 dessen Geschäftsführerin. In dieser Funktion prägte sie die Berliner Popförderung maßgeblich über ein Jahrzehnt und verantwortete unter anderem das Popkulturfestival sowie die Fête de la Musique. Für das Wintersemester 2025/2026 ist Katja Lucker als Gastprofessorin an das Institut der Kulturwissenschaften der Universität Leipzig berufen worden. Lange Intro. Ich freue mich sehr. Frohes neues Jahr allerseits und herzlich willkommen zur ersten Aufnahme im Jahr 2026, liebe Katja.
Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die schöne Introduction. Sie ist nahtlos richtig gewesen. Das ist nicht oft der Fall.
Na gut, da können wir gleich mal eintauchen in die Stationen vielleicht. Aber bevor wir da eintauchen, kommen wir mal generell, wir sind ja hier in einem Podcast, in dem es um Musik geht, zur Frage, wie steht es um dich und Musik? Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Wie kam die Musik zu dir?
Also, natürlich liebe ich Musik. Musik spielt eine große Rolle. Ich bin so groß geworden mit einem Vater, der selber viel Musik gemacht hat. Ich bin ja komme aus einer Seefahrerfamilie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also meine Mutter mütterlicherseits aus Norddeutschland ist so eine alte, alteingesessene Seefahrerfamilie, Räderfamilie eben auch gewesen. Mein Vater, Geflüchteter aus jetzt Tschechien, damals Böhmen, wollte immer Förster oder Kapitän werden. Mhm. Und Gott sei Dank wollte er dann lieber Kapitän werden und ist tatsächlich geflüchtet als junger 15-Jähriger dann und hat sein Kapitänspatent gemacht, mhm, wo er wiederum meine Mutter kennenlernte, die einen Bruder, alle ihre Brüder hatten, die auch ihr Kapitänspatent für große See, auf großer See gemacht haben. Ich betone das nur, weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Binnenschifffahrt und auf großer See. Genau, mein Vater war dann Schiffseigner und irgendwie tatsächlich viel unterwegs und das ist wirklich ja jetzt ein Klischee, das damit vielleicht bedient wird, hat Akkordeon gespielt.
Jawohl.
Und Gitarre. Und das hat er auch wirklich sehr viel zu Hause gemacht.
Schifferklavier.
Ein richtiges Tastenakkordeon. Mhm. Ja, also nicht so ein kleines, ein großes, schönes.
Mhm. Mal klären irgendwie, ob das Schifferklavier das kleine oder das große ist.
Ja, ehrlicherweise würde ich immer denken, ja, ich glaube, wir klären das. Also mit Tasten und Knöpfen. Mhm. Das Akkordeon übrigens das Instrument des Jahres.
Passt alles zusammen.
Aktuell. Genau. Und wir haben tatsächlich gesungen zu Hause, Musik gemacht und viele Menschen, Freundinnen, Freunde hingen immer bei uns ab. Weil wenn mein Vater nach Hause kam, hat er nicht nur viele Geschichten erzählt, sondern auch Musik gemacht. Und tatsächlich glaube ich schon, dass das was bedeutet hat. Meine Mutter war eher so ein bisschen Opernfan, mhm, und hat viel klassische Musik gehört und sehr, sehr viel gelesen. Also ich glaube, alles, was so kulturell mich geprägt hat, meine Liebe zur Literatur, die es ja ganz stark gibt, und natürlich dann später auch zum Theater, zum Text, aber auch zur Musik, wurde früh gebildet. Und dann ging ich ja auf ein Gymnasium mit Thees Ullmann. Und wir haben damals, also da war ich ganz kurz auch in der Band tatsächlich.
Shoutout an Thees. Konnte ja nur gut gehen.
Unbedingt Shoutout an Thees. Wir sehen uns auch manchmal noch so und haben auch noch eine Connection und tauschen uns manchmal über Sachen aus. Und das ist ganz, ganz, ganz toll. Genau, und es war, also wir haben damals, wir hatten da nichts irgendwie auf dem Land.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten nichts auf dem Land. Wir mussten uns um Musik kümmern. Wir mussten auch mal Partys organisieren und solche Dinge machen und sind dann auch schon sehr früh auf Konzerte gefahren. Ich weiß doch, dass ich sehr jung schon zu einem Prince-Konzert nach Hamburg mitgefahren bin und solche Sachen.
Aber also, hast du ein Instrument gelernt?
Ich habe ein bisschen Gitarre gelernt. Mhm. Also ich hatte Gitarrenunterricht und Schlagzeug.
Keine Blockflöte?
Wir hatten eine, aber ich habe, klar, ne, jeder pustet mal eine Blockflöte. Nee, ich habe tatsächlich...
Moment mal, jeder pustet mal eine Blockflöte. Ich meine, normalerweise kommt hier die Antwort, ich habe mal Blockflöte gelernt. Nicht, ich habe da mal rein gepustet, ich habe die gelernt. So, aber du bist mit der Gitarre eingestiegen.
Und Schlagzeug dann
und Schlagzeug.
Später.
Okay.
Genau. Wir hatten irgendwie über Freunde ein Schlagzeug und das stand dann auch da. Und ich habe ein bisschen, ich habe Schlagzeug gelernt und auch ein bisschen Unterricht gehabt und habe dann Gitarre auch bei einer Gitarrenlehrerin gehabt. Und es ist aber nichts Vorherzeigbares. Aber das Einzige, was ich manchmal noch denke, ist, dass ich eigentlich noch mal Lust hätte, wieder ein bisschen Schlagzeug zu spielen, weil es wirklich toll ist und Spaß macht und toll für die Motorik und Unabhängigkeit, glaube ich, für die linke und rechte Gehirnhälfte sehr gut ist.
Und wenn dein Vater zurückkam von Hoher See, hat er dann auch Musik oder Lieder aus anderen Ländern mitgebracht? Also hatte das auch die Komponente gleich oder waren das schon so Seefahrerlieder?
Das ist lustig, dass du das fragst und das ist deswegen eine sehr schöne Frage, weil es war damals tatsächlich noch so, also die ganze Schifffahrt und die Seeschifffahrt hat sich komplett verändert. Man könnte sagen, analog zur Musikindustrie ist auch in der Nautik und in der Schifffahrt alles komplett anders geworden. Und damals war das aber noch so, dass die Schiffe noch nicht Das ist zu kompliziert. Ich kürze es ab.
Nimm uns mit auf Hohe See.
Die Mannschaft war super international. Mhm. Mein Vater hat damals, und das so bin ich irgendwie groß geworden, mit einem großen Selbstverständnis von, dass irgendwie da Menschen zusammen sind, zusammen sitzen, zusammen in der Küche, in der Kombüse sind und zusammen irgendwie da sind und auch zusammen Musik machen. Und das war tatsächlich da aber noch zu der Zeit sehr portugiesisch-spanisch geprägt. Mhm. Und die waren da und die haben auch sehr viel Musik gemacht und haben da so diese Farbe so reingebracht. Und ja, er hat das auch gemacht, genau, das war, hat uns geprägt. Und er hat aber gleichzeitig auch sehr Johnny Cash geliebt. Und ich habe tatsächlich gerade ich habe eine ganz alte Johnny Cash-Platte noch von meinem Vater, also mein Vater lebt nicht mehr, habe nochmal diese alte, wirklich alte Johnny Cash-Platte aufgelegt, die wie eine Eins läuft.
Cool.
Und sich anhört.
Aber von Johnny Cash dann zum Konzert, zum Prince-Konzert nach Hamburg und zur E-Gitarre und dann heute Live-Konzerte, Streaming, Vinyl, Shellac, Kassette. Wo findest du Musik?
Alles das, was du gerade aufgezählt hast, außer Shellac. Ich wollte gerade sagen, Shellac.
Das war eine Fangfrage.
Schwierig. Ich habe das großartige Jungblut-Konzert gesehen. Kein großes Geheimnis mehr, dass ich Jungblut sehr aktuell einfach sehr, sehr, sehr gut finde und mich immer frage, Mann, was geht da ab in UK? Wir müssen aufholen irgendwie mit Ray. Ach, was ist ich, so vieles, was da gerade Tolles passiert. Nein, natürlich, wenn ich es irgendwie schaffe, liebe ich das Live-Erlebnis. Hm. Natürlich streame ich und natürlich höre ich mir an, was wir, nicht alles natürlich, weil es ist zu viel, aber teilweise, was wir fördern.
Na klar, das ist...
So, klar. Weißt du, und versuche natürlich, und das mache ich natürlich streame ich das. Und aber ich lege Platten, ich habe einen Plattenspieler zu Hause, logischerweise. Ich habe CDs, ich habe auch sogar noch ein paar Kassetten.
Schöne Erinnerungen, verbunden mit Kassetten, ja. Same hier. Aber klar, in dem Moment, wo man sich mit jemandem unterhält, der persönlich sehr viel beruflich mit Musik zu tun hat, ist natürlich dieses Musikhören-Erlebnis auch immer schon ein großer Teil von Beruf. Und entsprechend, wenn man dann noch in einer Fördereinheit ist, wo man wahrscheinlich überflutet wird mit neuem, spannenden, ganz verschiedenem, dann ist das was anderes. Aber was ich da wirklich meinte, ist so, wenn du Lust und Zeit für Musik nur mit dir und für dich hast, ist das dann Kopfhörer auf und ein Album, was du dir gekapselt hast und das hörst du dann auf der Zugfahrt oder ist es der Plattenspieler, wo wirklich so die Platte aufgelegt wird?
Also ich lege wahnsinnig gerne eine Platte auf, privat, aber ich habe leider auch nicht alles auf Vinyl. Und gestern aus Gründen, weil ich den Weihnachtsbaum abgetüdelt habe, sagen wir in Norddeutschland, und mit meiner Nichte über Rosalia sprach und über das anstehende Konzert, habe ich beim Abtüdeln des Weihnachtsbaums, weil ich es nicht anders hatte, das Rosalia-Album mir angehört. Zum
Super
Beispiel.
Ja, ja.
So, aber das ist auch natürlich privat.
Ja.
So, aber ja.
Schön, wir sind von Hoher See angekommen im Jetzt in Berlin und du bist jetzt seit 2 Jahren, bisschen drüber sogar schon, Geschäftsführerin der Initiative Musik, hast da schon einiges erlebt, hast davor schon viel erlebt in einer anderen Förderstruktur, die du mit aufgebaut hast in Berlin, haben wir drüber gesprochen. Wie ist der Shift für dich gewesen? Was würdest du rauskehren so als was hat sich geändert? Was ist das, was jetzt anders ist, außer dass es sich auf Bundesebene befindet, dass es größer ist? Aber wie würdest du das beschreiben? So, was war der Unterschied, der Schritt?
Also tollerweise sind ja ein paar von mir sehr geschätzte Persönlichkeiten von der Landesebene auch dann irgendwann, teilweise später, aber auch sonst auch auf die Bundesebene gewechselt. Das ist großartig. Ich mache diesen Job sehr gerne. Also ich kann jetzt hier Anfang des Jahres 2026 sagen, dass das toll ist und dass ich mich sehr freue, dass ich diese Herausforderung auch angenommen habe. Wenngleich ich natürlich das Music Board, das ich selber gegründet habe, natürlich sehr geliebt habe. Aber ich liebe genauso das, was ich jetzt mache, mit der ganzen Mannschaft, die da dahinter steht und den Gremien und so weiter.
Wie viele seid ihr mittlerweile?
Als ich kam, das war ja eine der Aufgaben natürlich auch, war das ja noch nachpandemisch. Ne? Das waren tatsächlich knapp fast 100, 120, 130 Leute. Wirklich Menschen aus der Musikbranche, die ja tollerweise da auch also wirklich Fuß fassen konnten, wenigstens für eine Zeit, als es wirklich da draußen sehr schwer war, um einen Job zu haben, um die Gelder aus der Pandemie sozusagen, die da fast 240 Millionen Euro, die bei der Initiative Musik lagen, zu verarbeiten und in die bundesdeutsche Musikbranche zu geben, wie viele andere ja auch. Und das hat wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr toll alles geklappt. Also ich sage glaube, weil es vor meiner Zeit ein bisschen war. Aber ich hatte dennoch mit den Ausläufern zu tun, auch noch relativ lang und natürlich auch das System wieder in die normale Größe zu bekommen. Wir sind aktuell knapp 60.
Okay. Mhm.
Das ist auch das, was wir so mit den 4 Förderprogrammen, die wir haben, den Awards, mit allem, was wir so machen, dem Festivalförderfonds, jetzt neu ganz, wir haben ja nur ein neues Ministerium, das uns jetzt Geld gibt. Wir sind jetzt beim Bundesbauministerium.
Wo
ich
sonst?
Weiß nicht, ob sich das so weit weiter rumgesprochen hat. Wir haben jetzt 3 Millionen, ne, so, die wir in Schallschutzprogramme für Orte.
Deine Telefonnummer machen wir einfach unten in die Shownotes da beim Podcast,
weil aber 3 Millionen so. Genau, die private Mobil.
Sowieso, ja.
Die private Mobilnummer, genau. Und so alle diese Dinge. Und das machen diese 60 wirklich tollen Menschen. Und wenn du mich fragst, was ein Unterschied ist, natürlich, du hast es gesagt, es ist die Größe. Es sind natürlich ein paar mehr Jurys, ein paar mehr Beiräte, ein etwas größerer Aufsichtsrat. Wenngleich auch in Berlin, mein Aufsichtsrat war sehr hochkarätig. Mhm. Der Kultursenator himself war mein Aufsichtsratsvorsitzender, also noch Joe Cialo tatsächlich und davor Klaus Lederer. Und eben auch Wirtschaftssenat und so weiter und Finanzen. Also das war auch hochkarätig. Jetzt ist er ja mehr branchenmäßig auch ein bisschen irgendwie aufgestellt und einfach auch größer in der Anzahl. Sagen wir mal so, das, was ich in Berlin gemacht habe und was meine Aufgaben waren, viele verschiedene Felder zu bespielen von Politik bis Verbänden, das habe ich in Berlin auch gemacht. Aber natürlich gibt es auf der Bundesebene viel mehr Verbände, Ich sitze gerade bei einem. Mhm. Danke nochmal für die Einladung, falls ich das noch gar nicht gesagt habe. Ich freue mich sehr, hier zu sitzen. Wir haben eine andere Struktur mit natürlich Gesellschaftern, die wir haben, der tollen GVL und eben auch ein bisschen dem Deutschen Musikrat natürlich. Genau, und ich habe, glaube ich, sehr schnell gespürt, dass ich gut gucken muss, wie ich mich in diesem Feld bewege, gerade mit Verbänden, die natürlicherweise, das ist ja ihre Aufgabe, ihre Mitglieder vertreten, Interessen haben. Was ist die Initiative Musik? Was spielen wir da für eine Rolle? Wie kommen Gelder zu uns? Wir sind teilweise sehr in enger Abstimmung und Beratung mit Verbänden, jetzt zum Beispiel eben mit der Livecom beim Schallschutzprogramm oder reden, sind viel miteinander in Kommunikation. Und das finde ich, das ist sehr gut. Das macht Spaß und so in der Intensität war das auf Landesebene in der Tat nicht. Auch da gibt es natürlich die Verbände, die da unterwegs sind. Ja, und natürlich ist es was anderes, ob du hier in Berlin in der Brunnenstraße mit der Kulturverwaltung sozusagen deinen Geldgeber hast oder ob du den großen Tanker BKM, also den Kulturstaatsminister.
Schon wieder auf hoher See.
Auf hoher See, genau. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Wobei das ja dann auch immer irgendwie sozusagen in Abteilungen organisiert ist.
Na klar, klar. Und ja. Also wenn du gerade drüber sprichst, du hast über Verbände gesprochen, über verschiedene Interessen. Ich glaube, da für die Hörerinnen und Hörer, Initiative Musik ist ja wirklich Public-Private Partnership und eine ganz tolle Idee geboren, vor zwei Jahrzehnten rund, wo wir als Verband Disclaimer eben auch eine maßgebliche Rolle gespielt haben, dann über die Verwertungsgesellschaft, an der wir beteiligt sind, GVL, maßgeblich da eingestiegen sind, weil es eben gedacht war, als gemeinsame Idee auch Förderung zu etablieren in einem Maße, dass es eben in diesem wie soll man das beschreiben, ja, in diesem Geflecht von verschiedenen Interessen und von ja verschiedenen Förderern von Musik. Also nur weil man eine Fördereinheit ist, hat man ja noch nicht das Exklusivrecht, sich Förderer zu nennen, sondern es gibt ja ganz viele Partner. Und insofern ist das was, wo wir eigentlich ja von Anbeginn an immer dabei waren und gleichwohl nicht die sind, um die es da immer ging, sondern es ist eine Struktur, die ja die ganz unterschiedlichen Bereiche auch fördert. Und ist da ein Unterschied gewesen zu Berlin, weil ich das gar nicht, also im Detail gar nicht ja weder nachhalte noch überblicke, aber ist auch der Förderscope jetzt auf Bundesebene nochmal größer geworden, weil ihr anderes fördert als auf Landesebene oder matcht es so ungefähr? Also so vom.
Also die Kundinnen und Kunden sind ungefähr dieselben.
Okay. Ja.
Und das ist auch, also gut, dass du das auch nochmal so sagst, weil in der Tat, und das ist was ganz Wichtiges, wir sind die freundliche Plattform, wir sind der freundliche Durchlauferhitzer. Ich sage immer wieder mantramäßig, wir haben gar keinen Eigenzweck. Alles, was wir tun, tun wir für die anderen, für die bundesdeutsche Musikszene. Dafür sind wir da. Wir müssen das so gut wie möglich tun. Mein Job ist ja auch, und so wurde ich ja auch so ein bisschen geholt, dafür zu sorgen, das gut zu vermitteln in die Politik, zu Entscheidern, dass diese Popularmusik und der Jazz in dem, was sie tun, plus der Festivals, der Orte, der Live-Szene, also Konzertreihen und so weiter, in diesem ganzen Geflecht, dieser ganze Garten muss gewässert werden. Nicht mit der Gießkanne, sondern auch zielgenau und passgerecht, und das ist die Initiative Musik. Und wenn die Politik und diejenigen, die dann auch im Parlament natürlich manchmal dann natürlich darüber auch mit entscheiden, wo geht eigentlich wie welches Geld hin, uns da vertrauen als Organisation, dann machen wir einen guten Job. Das ist das, wofür wir stehen. Das ist das, was wichtig ist. Das funktioniert gerade sehr gut. Also ich bin echt froh, auch mit der neuen Regierung. Und glaube, wir haben da unseren Job jetzt wirklich erstmal ganz gut gemacht und müssen und hoffen, dass das auch so weitergeht. Mhm. Und dass wir das weiter vermitteln können. Und deswegen ist das halt auch so was Großartiges, natürlich, dass nochmal so etwas wie ein Bundesschallschutzprogramm jetzt aufgelegt wird, dass wirklich gesehen wird, wir brauchen Orte. Wir müssen auch die Orte stärken.
It took some time, würde der Engländer sagen. Aber ist ja gut, dass es jetzt,
Better now than never.
Total. Also, aber setzt ja auch voraus, dass mit diesem, also
ich habe übrigens deine Frage nicht beantwortet, entschuldige bitte, aber das kann ich noch.
Dann komm nochmal drauf zurück.
Ob das mehr sozusagen Player sind in der
Kunden
Tat.
Kunden und Kundinnen.
Mehr Kundinnen und Kunden. Wir haben im Kleinen natürlich kleiner, weil das Musicboard natürlich nicht so viel. Musicboard startete damals in der Vorbereitung eben mit Björn Böning und Klaus Wowereit mit 1 Million wie so ein Pilotprojekt. Probier das mal aus, mal sehen, wie weit du kommst mit allem. Da wurde aber auch Personal und alles von bezahlt. Wir sind sehr schnell, sehr weit gekommen und am Ende waren es dann auch mal 6 oder 8 Millionen so. Ne? Das war ganz toll. Das ist nicht vergleichbar mit dem. Die Initiative Musik, natürlich, Deutschland hat viel mehr. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt, die Initiative Musik fördert, wurden auch wird auch auf der Landesebene sozusagen in Berlin gefördert. Aber ne, wir haben einen Festivalförderfonds, wo es eben nur um die bundesdeutsche Festivallandschaft geht, wo wir knapp 150 Festivals im Jahr fördern. Auch das haben wir gerade, großer Erfolg, von den gekürzten, auf 2 Millionen gekürzten, wieder auf 4 Millionen bekommen jetzt. Das ist richtig toll, Bombe, dass das geklappt hat. Und auch ein tolles Zeichen für die Organisation, dass sie es schafft. Und was man vielleicht sagen muss, und natürlich, das ist natürlich auch ein Unterschied, das Music Board hatte sich eher eben das Thema Stipendien, also hat mehr die künstlerische Arbeit von Musikerinnen und Musikern direkt gefördert im Sinne von, wir geben dir ein Stipendium, du musst da jetzt nicht einen Eigenanteil haben. Wir wollen auch wissen, was du damit machst, natürlich, und was du damit gemacht hast. Und das ist ja hinlänglich bekannt. Die Initiative Musik arbeitet mit Eigenanteilen und nimmt eben entweder Partner, Unternehmen mit den Artists zusammen ja in Haftung sozusagen. Ne? Da muss aber ein gewisser Eigenanteil mit reinfließen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, sagen wir jetzt mal, in der reinen Künstlerförderung, was ja auch in der Entstehung der Initiative Musik so das erste war, ist auch immer noch unser größtes Programm mit diesen knapp 5 Millionen, die da im Jahr vorhanden sind, in die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern, eben mit so ungefähr 400 Artists im Jahr. Ich finde das immer eine riesige Menge. Wenn man sich vorstellt, stell dir eine Halle, einen Ort vor, einen Club mit Bällen, also es sind ja teilweise noch mehr Menschen, das sind jetzt nur die, ne, Artists sozusagen, weil wenn das Bands sind, dann hättest du eine riesige Halle voller Total. Menschen. Und genau, deswegen, wir haben es ja auch mal evaluieren lassen. Jetzt war auch eine meiner ersten Taten natürlich zu sagen, ich muss das jetzt mal wissenschaftlich, ne, evaluieren lassen. Aus Hamburg, Dr. Gesa Birnkraut hat da hat wirklich abgefragt, Umfrage gemacht, um rauszufinden, ist es eigentlich noch alles so das Richtige? Auch ein wichtiger Punkt oder eine Herausforderung für die nächste Zeit zu gucken, du hast es gesagt, es gibt es so seit 18 Jahren. Ist das alles noch Zeit? Also machen wir alles noch so?
Schwerpunkte.
Genau,
Prioritätenfokus.
Genau, ja. So. Wir müssen weiter fragen. Ne? Wir haben gerade die Exportförderung nochmal gelauncht, haben da nochmal ein bisschen verändern da.
Aber lass mich da mal mit meiner.
Du musst mich unterbrechen.
Mit meiner Frage, die mir nämlich auf der Zunge lag in dem Kontext. Du warst an dem Punkt, dass ihr gerade auch im weiteren politischen Umfeld sehr gut platziert seid und dass sich da, ich weiß gar nicht, wie du es genau gesagt hast, aber dass das gut läuft, gerade fasse ich jetzt einfach so zusammen. Und da wollte ich nämlich gerade darauf eingehen, dass das ja auch voraussetzt, dass man selber sortiert ist mit seiner Rolle und mit seinen Prioritäten. Und da den Bogen schlagen zu Verbänden und wer macht eigentlich was, ich glaube, das ist eine unheimlich und oft übersehene Voraussetzung, damit man dann wieder partnerschaftlich auch diese Idee von, was wollen wir da eigentlich erreichen für eine Branche im weitesten Sinne, dass man das dann ausspielen kann. Und dass das in der Vergangenheit manchmal vielleicht nicht so klar rausgeschält wurde. Denn wir haben natürlich nicht nur einzelne Verbände, die dann teilweise sehr spezifisch oder teilweise ein bisschen breiter, teilweise ein bisschen präsenter, teilweise ein bisschen nischiger, teilweise ein bisschen mehr wirtschaftsorientiert, teilweise ein bisschen anders orientiert, oder eine Institution wie den Deutschen Musikrat, der ja auch eine starke Präsenz hat. Und in diesem Konzert dann wirklich rauszuhören, wer was macht, oder umgekehrtes Bild in dem Orchester zu wissen, wer welche Rolle hat. Das ist, glaube ich, was ich jetzt so raushöre, klingt für mich danach, dass du das jetzt in der kurzen Zeit auch nochmal anders poliert hast, anders, vielleicht auch anders gesteuert hast, um wieder zu dem Bild auf hoher See zu kommen. Und ich glaube, dass das gerade jetzt, wo wir in einer Phase sind, wo sich Politik zu Recht immer wieder fragt, welches Geld geht denn wohin? Und natürlich muss Geld für Kunst und Kultur da sein. Und natürlich muss Förderung möglich sein. Und dass man da aber auch Evaluierungen und aber eben auch diesen Dialog mit den unterschiedlichen Partnern sucht. Denn das ist ja wieder der Trigger, das dann wieder heißt, ja gut, aber warum wird das jetzt gefördert? Und aber das ist doch, und da muss doch aber die Industrie oder da muss doch die Wirtschaft. Und das ist sowas, das finde ich einen unheimlich spannenden Punkt, den du da reingebracht hast.
Und also wenn das, falls es ja ein verstecktes Kompliment war, sage ich danke. ja, das ist, glaube ich, ja, das ist tatsächlich so, und das... Ich glaube, dass wir...
Das Kompliment war, entweder du hast das Wasser beruhigt oder du hast das Wetter beruhigt. Das war, oder du hast einfach gut gesteuert.
Ja, so. Ich glaube, ich habe da eine große Klarheit. Ja. Also wie gesagt, ne, es geht, also wir haben keinen Selbstzweck. Also ich finde das, ich glaube, das ist das Beste, was man sagen kann. Es geht nicht um mich und es geht eigentlich auch nicht um die Organisation. Es geht um die Bundesdeutsche Musik. Szene, Branche, wie du es auch immer nennen willst, in all ihren Facetten, wo wir, weil es immer natürlich noch Steuergeld ist in allererster Linie, nicht alles, ne, auch die GEMA und die GVL sind unsere Förderer, aber der größte Anteil des Geldes kommt natürlich vom BKM. Und dieses Geld wird natürlich so eingesetzt, dass man guckt, dass man das Aufstrebende, sage ich mal, am Anfang fördert, weil wir sind natürlich jetzt nicht dafür da, den ganz großen Act zu unterstützen, aber wir sind dafür da, den Act am Anfang zu unterstützen. Und das kann man sehr gut schön vermitteln und das wird auch verstanden, weil wenn man natürlich Menschen, die jetzt nicht jeden Tag in der Musik unterwegs sind, im politischen Raum sagt, dass wir ganz am Anfang Nina Chuba, Chiagu und so weiter, Giant Rooks, gibt wirklich viele, 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 viele Beispiele, die wir eben ganz am Anfang unterstützt haben, ne, als sie das auch noch brauchen. Berg war so ein Beispiel, den Künstler, der ja immer noch sehr jung ist und trotzdem, also ja, jetzt schon sehr erfolgreich und so weiter. Dann wird das verstanden, weil wir natürlich dann sagen, weil die dann auch sagen, aber gibst du denen jetzt immer noch Geld so? Nee, die brauchen uns jetzt nicht mehr. Also, ne? So.
Ja, ist aber ein ganz spannender Punkt, weil du da natürlich auch zwischen den, unabhängig von euch, wenn du jetzt dieses Gespräch führen würdest mit einem Clubveranstalter, einem Konzertveranstalter, einem Labelbetreiber, einem Radiopromoter, da hat ja jeder wieder seine Rolle. Genau dann natürlich, der Erfolg hat viele Väter und Mütter, ne? Wo ja immer die Frage ist, gibt es da so ein Verständnis dafür, dass jeder nur einen kleinen Teil beiträgt, und ist sich jeder auch da wieder bewusst über seine Rolle und dass es eben nicht diesen einen geben wird, der sagt, also ich bin übrigens der Erfinder von you name them. Und je klarer man da auch die eigene Rolle verortet, desto besser wird es hinten rauskommen.
Genau, also das ehrlicherweise klar. Also es ist ja immer nur... Genau, erstens, du wirst es nie rausfinden, wer was alles. Im besten Fall spielen Dinge ja zusammen.
Exakt.
Und im besten Fall hast du, wenn du beginnst, ein Umfeld. Und das sagen wir natürlich auch mantramäßig, weil ich daran zu 100% glaube, ein Umfeld aus einer fähigen Branche. Also du hattest ja Tessie Schulz zum Beispiel gerade hier. Die ist ja zum Beispiel eine ganz tolle Person. Die ist ja auch bei uns in der Jury, Export zum Beispiel. Auch, also Menschen, die wissen, wie Management geht. Menschen, die wissen, was brauche ich denn, um zu einem Label zu kommen? Mhm. Wer macht mir das Booking? Wie komme ich zu einem Booker? Also alles das, wenn du natürlich als Artist denkst, dass du das dann alles alleine machst und du brauchst dann niemanden, ist natürlich Quatsch.
Naja,
das kannst du machen auf Hobbybasis, kannst du als Amateur machen, aber du wirst natürlich professionell sehr schnell merken, dass du alleine nicht weiterkommst. Deswegen finde ich das auch immer so wichtig. Deswegen sage ich das auch in vielen, auch internen Gesprächen, auch mit unterschiedlichen Verbänden, wo immer unterschiedliche Meinungen zu allem Möglichen herrschen,
Da habe ich nochmal eine andere Meinung.
Ich bin ja kein Verband, deswegen passt das bei uns beiden nicht. Dass ich glaube, dass wir zusammen denken müssen. Also eins meiner Motti 2026 ist unbedingt zusammen, weil ich daran ernsthaft glaube, beziehungsweise befürchte, dass wenn wir nicht sehr schnell bald alle mehr zusammen denken, es sehr schwierig wird in Zukunft, weil die Zeiten so sind, dass, glaube ich, da draußen Leute rumlaufen, die jede Lücke von Spaltung.
Wenn die Deckung aufgeht, dann wird es schwierig.
Die Räume eng machen. Ja. So, ich glaube, dass wir das unbedingt tun müssen und dass wir diesen spaltenden Gedanken, egal in welche Richtung und wer da nicht miteinander kann und will, ziemlich schnell beiseite legen müssen und dass das irgendwie sehr wichtig ist. Und da kommt nämlich zusammen, dass der eine nicht ohne den anderen kann. Also ich muss keine Künstler fördern, wenn ich keine Orte mehr habe, wo sie auftreten können, keine Labels oder Verlage, das heißt, das Gesamtsystem, die Pandemie hat es uns gezeigt, dass wir das zusammen denken müssen. Und da glaube ich ganz fest dran.
Und das ist ja ein Punkt, der aber schon auch bei der Förderlogik nicht ganz einfach ist. Weil du, wenn du dann, also diese Förderdiskussionen, die laufen ja oft in diesen Vergleichsbildern von, ja, also guck doch mal, wie viel der Film kriegt und da muss doch die Musik und dann müssen wir doch auch mal und so. Wo ich schon immer so ein bisschen ich verstehe, durch welche Tür man da reingeht, aber ich habe immer schon gedacht, naja, das ist aber doch echt schon nochmal echt eine andere Branche. Und die hat eine andere Logik. Und dann kommen auch wieder die Kritiker und sagen, ja, schaut euch doch mal an, was in den ganzen Häusern für Musik und Opernhäuser und hin und her und da. Und das ist doch auch schon, worauf ich hinaus will, ist, dass ja anders als in der Filmförderung, du ja sehr individuell förderst. Selbst wenn du ein schon existierendes, früh existierendes, wie auch immer zusammengesetztes Team hast, bist du ja bei Musik wirklich sehr in einem sehr kleinen Bereich. Wohingegen bei der Filmförderung du ja eigentlich eher immer dieses Teambuilding, was du gerade ja ansprichst und dieses wir schaffen das so zusammen, wir halten zusammen, das provozierst du ja bei der Filmförderung geradezu, weil du immer größere Einheiten zusammenschnürst. Und das ist ja gesellschaftlich, ist das ja was etwas mehr Stabilität bringt, als das, wenn man dann was Kleines fördert und man sich dann hinterher noch darüber unterhalten muss, sag mal, warst du jetzt der als Erster im Club oder war ich jetzt der oder hätte der oder die dann auch noch, was, ich finde das immer unnötige Diskussion.
Komplett
der Punkt
unnötig.
Ist aber,
komplett
dass es halt als, ja. Ja. als spaltendes Element zumindest in den Raum reinkommt. Ja. Und genau dieses, wie schafft man es, die Leute stärker zu bündeln, auch über die Förderung.
Ja, ich glaube, es hilft, einen Schritt zurückzutreten, weil ganz ehrlich, wen interessiert das? Also wenn du jetzt einen sehr erfolgreichen Künstler da draußen rumlaufen hast, also wen interessiert das jetzt noch außer? Und deswegen, wir benutzen das natürlich nur, um auch zu manifestieren, wie wichtig das ist, dass man den Nachwuchs unterstützt. Um natürlich auch zu sagen, guck mal, ne, das und das und das, die und die haben wir unterstützt. Aber auch, das kannst du bei Festivals, also wir haben auch, natürlich, man unterstützt auch mal kleine Festivals oder kleine Konzertreihen, die einen dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr brauchen, weil sie es alleine am Markt schaffen. Im Grunde sind wir ja nur dann da, wenn es der Markt noch nicht alleine regelt. Wenn der Markt das schafft, wenn Leute in der Kunst, in der Kultur ihr Geld verdienen, das ist jetzt übrigens in der bildenden Kunst und überall natürlich ganz genauso, dann musst du da jetzt nicht mehr mit großen Förderungen rein. Und im Film hast du natürlich riesige Gewerke.
Ja,
ne,
ja die, und ja. Vielleicht den Gedanken auch noch, weil ich meine, wir designen und überall ja, aber wir sind ja jetzt spezifisch im Bereich der Musik, spezifisch in einem Bereich, wo das Thema Vergütung und wer kann wovon leben so rum und so rum teilweise so schräg diskutiert wird. Und wir sind in einem Bereich, der so demokratisiert ist, weil du kannst halt eben nicht einfach heute loslaufen und sagen, ich mache jetzt, keine Ahnung, Katja und Florian machen jetzt schnell einen Film, finden den total cool und laden den direkt irgendwo bei Netflix hoch und dann meinen beide, sie können davon leben. So, das ist ja, wir sind ja in diesem fragmentierten, demokratisierten Umfeld, wo es ja umso wichtiger ist, und jetzt komme ich wieder auf hoher See, in diesem Meer von Musik, dann etwas zu finden und findbar zu machen, wo dann im besten Fall, im Erfolgsfall dann möglichst viele, möglichst lange davon leben können. Und genau da ist aber ja wieder so dieses, auch da geht's, da wird's ja dann auch, wie wir beide wissen, hochpolitisch, weil nämlich diese Erwartung von, was kann wer eigentlich dazu beitragen, dass in diesem Umfeld das dann besser wird. Und dann definiere das, ne? Also was soll denn, was, wozu kann man beitragen? Und da finde ich, nach dem, was du gerade vorhin gesagt hast, dieses Element, dass ihr auch darauf hinweist, dass es im Zweifelsfall unfassbar schwer wird, alleine das Ganze zu meistern, das wird ja eher wichtiger als unwichtiger, weil die Menschen oft vergessen, dass das ein echtes Teamplay ist. Noch dazu, wenn es halt möglichst auf Sicht, auf lange Sicht, für möglichst viele, die daran partizipieren, wer auch immer, erfolgreich sein soll.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, also Demokratisierung natürlich unbedingt, aber auch die Digitalisierung auf allen Ebenen, auch bei den, sag mal, Konsumenten da draußen und den Menschen, jetzt nicht dazu geführt hat, dass sie überhaupt noch Team sehen. Weißt du noch, kennst du noch die Zeiten, wo man früher gesagt hat, der und der, wow, der ist bei dem Label oder Mute, Daniel Miller, Depeche Mode, also so, es, diese Assoziationsketten von das Label, die Leute, das. Das ist natürlich bei jungen Menschen unter Umständen teilweise so, dass sie das auf TikTok, ne, bei in Streaming-Angeboten und so weiter, das sehen und dann in einem TikTok-Umfeld, also in einem Instagram-TikTok-Umfeld, da sind ja manche unendlich geschickt. Ich habe da großen Respekt bei den Output, den es da so gibt und wie Leute da auch sich begleiten lassen. Und das wissen wir alle, ohne das geht's gar nicht so. Da wird sehr viel Zeit reingesteckt. Und die Menschen, die dann ihre Stars, sage ich mal, sehen, sehen den Star, aber die sehen natürlich das Team nicht. Die sehen nicht oder wissen es auch nicht. Es ist aber auch, ich kann es nicht so genau sagen, aber natürlich, als wir noch in analogeren Zeiten waren und in Plattenläden gewühlt haben, hatte der Plattenladen eben auch noch diese andere Funktion und so weiter.
Ja, und du hast auf der Platte das Label gelesen, gesehen. Genau. Das Logo angeschaut und hast insofern, klar, eine andere Beziehung, eine Verbindung in dem Überfluss heutzutage, in der Steuerung der Aufmerksamkeit und so weiter, sicher schwieriger. Aber umso mehr doch die Frage, wer trägt was dazu bei, dass der Mensch gesehen wird und zwar nicht nur der vorne steht, sondern das, was du vorhin gesagt hast, die Mitarbeitenden bei euch, aus der Branche hast du gesagt, ne? Das ist ja was oft nicht gesehen wird und was uns jetzt Talking für Bundesverband Musikindustrie mit all diesen 170 Mitgliedern, was ja oft abgesprochen wird, dass da Menschen sitzen, die für Musik brennen, die etwas bewegen wollen, weil das Ganze nämlich dann eher so als, das ist jetzt die Förderstruktur, die verteilt nur Geld, das ist jetzt die Firma, das ist jetzt Industrie, die wollen nur Geld verdienen und das ist jetzt der will nur möglichst viele Auftritte in irgendwelchen Clubs organisieren, damit er da seinen Schnapp bekommt und das ist der Manager, der will eigentlich nur einfach den Vorschuss, seinen Anteil auf den Vorschuss. Und das ist ja was, wo die dahinter dieses Absprechen von, du hast einen Anteil als Mensch am menschlichen Erfolg. Das ist ja was für uns Kulturschaffende immer wichtiger wird. Noch dazu, weil wir haben bisher noch kein einziges Mal KI gesagt, jetzt ist es raus. Weil dieses Thema da einfach mal on Steroids reinkickt. Und die Frage, wie kann ich in diesem Umfeld einen Impuls setzen, wie kann ich den auch zeigen? Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Erfolge sich auch möglichst lange halten und nicht nur irgendwo Geld reingeben, damit dann jemand irgendwie für 3 Monate Geld hatte, was schön ist, aber im Zweifelsfall dann nicht nachhaltig und was vielleicht auch falsche Erwartungen schürt?
Also ich kann dir sagen, also es ist ja so, dass wir sind keine A&Rs, ne? Wir sind kein Player am Markt. Wir können über Jurys mit wirklich tollen und engagierten Menschen.
Also hier wieder Einbindung Branche, ne?
Genau, klar, ja. Das ist ja auch absolut der Fall so, ne? Und durch alle, egal ob Major, Indie und so weiter, so. Das machen wir ja und das ist auch extrem wichtig und da auch in den Austausch zu gehen. Wir würden ja nicht jemanden fördern, der jetzt so mit einer ganz weirden Idee, ohne irgendwas vorweisen zu können, jetzt so kommt. Ne, da ist
kein KI-Künstler. Wenn sich der KI-Künstler bei euch meldet.
Naja, das ist wirklich, es ist gar nicht mal so.
Das System endlich durchgespielt hat.
Es ist eine interessante Frage, wie das sein könnte. In Zukunft könnte es passieren, es müsste immer noch der Mensch diesen Antrag hochladen. Das könnte die KI noch nicht eigenständig.
Vielleicht findet die KI
einen Weg.
Jemanden, ja? Der das für sie
absolut macht,
damit sie dann, ja.
Ja, also ne, jetzt schön über Weihnachten, schön wieder mit meinen Nichten und Neffen. Und da gibt es viel Expertise, die ich nicht habe. Einer meiner Neffen lebt in Bangkok und ist Data Scientist. Der weiß viel darüber zu sagen. Wir haben viel darüber auch geredet. Und das Bild, das er auch noch mal so gemalt hat von KI und was KI kann und tun wird, ob wir es wollen oder nicht, oder ob wir es, wie wir es auch immer bewerten, ja, sagt er zumindest, er glaubt nicht, dass es nicht passieren wird. Und natürlich diese Frage, viele Menschen mit sehr gutem Gehör, die schon sehr lange in der Branche sind, sagen, dass sie es teilweise nicht auseinanderhalten können, was sie da vorgespielt
teilweise
bekommen.
Teilweise die Künstler selbst.
So, die Frage wird ja irgendwann, das wird ja eine Frage sein. Also ist irgendwas nicht menschengemacht, aber gibt es noch einen Menschen, der dann bei uns einen Antrag mit etwas einreicht? Ich glaube, aktuell würde das noch nicht gehen. Weil da noch zu viel abgefragt wird, GEMA-Mitgliedschaft, GVL-Mitgliedschaften, KSK, Auftritte.
Adresse?
Ja.
E-Mail reicht.
Nee, klar, also deswegen, ne? Aber trotzdem ist es ja natürlich ein Thema, das uns, genau, viele Leute beschäftigen. Tatsächlich ist da auch im Film ist das natürlich im Film auch nochmal tatsächlich sehr viel weiter oder in der Übersetzungsbranche, in der Literatur.
Klar.
Da ist das schon ein bisschen massiver, also führt einfach dazu, dass Leute keine Jobs mehr haben.
Total. So. Also ich meine, dass das Thema generative KI kein langsam sich entwickelnder Player ist, sondern dass das für viele sich sehr schnell entfaltet hat, darunter auch wir als Branche, die wir wieder vor einer so gewaltigen Herausforderung stehen, die wir wieder dann eine wirklich disruptive Kraft vor uns haben. Weil es wird ja viel über Disruption gesprochen, wo es eigentlich eher um graduelle Entwicklung geht. Aber das ist ja wirklich disruptiv. Das ist ja wirklich etwas, wo man sich ganz neuen Fragen stellen muss und wo ja auch in der Branche die Herausforderung meiner Meinung nach ist, mit möglichst klarem Kopf und klarer Linie die entsprechenden Problempunkte anzugehen. Und das ist eben nicht nur immer das Urheberrecht. Das ist das Wichtigste für den Rahmen. Das ist das Wichtigste, weil wir im digitalen Raum die entsprechenden Regeln haben müssen, um zu monetarisieren. Aber an vielen Stellen geht es ja eben dann rein in die Praxis, insofern, dass man sich fragen muss, was passiert da wo und welcher Mensch spielt da welche Rolle. Und insofern, das ist etwas, wo wir jetzt, da sind wir jetzt reingezoomt aus Betrachtung der Förderlogik. Aber wenn wir da nochmal rauszoomen und das Thema Partnerschaften, Verbände, Interessen, Positionierung noch mal hochziehen. Was siehst du in dem Umfeld so als das wichtigste Thema vielleicht oder als die wichtigsten Punkte für dich jetzt Anfang des Jahres? Du hast die 2 Jahre hast du im Rückspiegel. Was würdest du sagen, ist jetzt für dich aktuell jetzt nicht, man muss jetzt nicht 2026, es geht jetzt nicht darum, irgendwie Prioritäten zu checken und dann zu gucken, ob das geklappt hat in 2026, sondern eher so, wir haben eine neue Regierung, die ist jetzt am Start, du hast gesagt, es ist ein gutes Fahrwasser, teilweise Erhöhungen, was schön ist und jetzt was?
Na, jetzt setzen wir das um, jetzt ernten wir. Wir haben gesät, sehr, sehr, teilweise sehr erfolgreich.
Kannst du nicht auf hoher See ernten, da geht man doch fischen.
Fischen, du hast recht. Genau, jetzt werden die Netze eingeholt. Und das ist ziemlich viel Arbeit, die wir da gerade haben. Es gibt aber auch immer neue Herausforderungen, von denen man gestern noch nicht wusste, dass das übermorgen vielleicht passieren könnte. Ich will eigentlich gar nicht darüber reden, was 27 sein könnte. Ich will auch gar nicht darüber unbedingt reden, was Wahlen in Bundesländern für Ergebnisse erzielen könnten, wenngleich uns das tatsächlich doch auch deswegen Sorgen macht, weil wir fördern ja in ganz Deutschland, ne? Und wir fördern natürlich auch in ländlichen Regionen und auch verstärkt mittlerweile, auch ein bisschen mit Quoten, weil wir einfach die
Quoten nach Bundesländern, oder? Mm.
Okay. Und nach ländlichen, also nach urban versus ländlich.
Also nicht Deutschlandkarte und Bundesländer.
Wir versuchen sehr ausgewogen in ganz Deutschland zu unterstützen. Genau. Manchmal ist es in manchen Bundesländern ist es schwer, weil da einfach nicht so viel ist oder so. Oder nicht so viel passiert. Ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen sein wird, dass wir uns damit konfrontiert sehen, dass Menschen, die Kultur machen, Kunst machen oder auch in der Musikwirtschaft unterwegs sind oder auch einfach in der Kreativwirtschaft in gewissen Bundesländern so dermaßen Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommen, jetzt schon. Und das sich eher noch verstärkt durch antidemokratische Kräfte, die uns das auch spiegeln und auch sagen, help. Mhm. Also ihr sitzt da schön im Warmen in Berlin. Wie könnt ihr uns eigentlich helfen und was könnt ihr eigentlich tun? Und uns steht das Wasser bis zum Hals und uns werden hier die Scheiben eingeschmissen. Und ich glaube, wir waren mal zusammen auf einer Veranstaltung sogar, meine ich, wo Jamel Rock den Förster gesprochen hat, meine ich mich zu erinnern, weiß nicht, egal, wo es darum geht, ne, wenn du in gewissen Regionen mittlerweile in Deutschland was machst und dass wir da angekommen sind. Und das ist das eine Thema. Das andere ist, und ich habe ja schon gesagt, zusammen, ich glaube, da waren wir uns auch einig, dass das eine gute Idee ist, dass wir mehr auf die Gemeinsamkeiten schauen. Und wie gesagt, wir nur als Förderorganisation, nicht als Player am Markt, auch in der Frage nach, wie schaffen wir das wieder, Brücken aufzubauen, Spaltungen, nicht zuzulassen, wenn es ganz simpel auch um Formen der Diskriminierung gibt. Wir sind alle jetzt, die letzten Monate haben alle sehr viel damit zu tun gehabt, uns damit zu beschäftigen, was bedeutet es in einem Land wie Deutschland, wenn wir auf einmal in der Kultur irgendwie antisemitische Tendenzen spüren wieder. Wie gehen wir damit um? Wir hatten eine Nova Exhibition.
Wo wir uns leider nicht gesehen haben.
Nein, aber beide waren.
Aneinander vorbei da waren.
Ja. Ja, beide auf dem Panel saßen, aber leider nicht auf einem gemeinsam. Und auch engagiert dabei waren, weil das einfach wichtig ist. Und sagen wir mal so, ich glaube, dieses Jungfräuliche, ich bin hier in der Kultur und nach mir die Sintflut und ich gucke nicht rechts und links, das ist ja sowieso, ist schon lange vorbei, aber spätestens seit dem 7. Oktober ist es sowieso vorbei. Und das sind alles Themen, mit denen haben wir zu tun. Ich habe relativ häufig alle diese Sachen auf dem Tisch und muss mich damit beschäftigen und muss auch, wie gesagt, ich bin keine Politikerin, Aber ich habe natürlich trotzdem in der Förderung, auch Förderung ist hochpolitisch.
Aber total. Und damit bist du nämlich bei in dieser Zeit der multiplen Krisen immer wieder genommen, aber man muss es so beschreiben, ist ja das Thema, du hast den 7. Oktober genannt und die Auswirkungen auch und gerade für die Kultur, aber gleichzeitig das Thema, was heißt die Zeitenwende und die entsprechenden haushalterischen Herausforderungen für uns und die wider Creative Industries. Aber gleichzeitig haben wir ja auch, und das haben wir vorhin gestriffen, die Herausforderung, wie geht es eigentlich in den verschiedenen Märkten weiter und wie geht es, KI haben wir angesprochen, wie geht es im digitalen Markt weiter, wie ist die Wertschöpfung und auch da im, sagen wir mal jetzt vom Großen ins Kleinere kommend, obwohl das weiß Gott nicht klein ist, da zu schauen, wie man vielleicht auch Problemstellungen sortieren kann, um dann zu schauen, was man dazu beitragen kann, dass es besser wird. Das ist etwas, was, wo ich glaube, da habt ihr jetzt keine unmittelbare Rolle, aber ihr seid damit dann über Bande, mal mehr, mal weniger, dann doch damit konfrontiert. Und das ist, glaube ich, was, wo wir gerade bei diesem Blick auf, was können wir zusammen als Branche erreichen, was davon ist dann auch, du hast Politik angesprochen, was davon ist politisch im Sinne von, da muss die Politik aber mal, und wo geht es um Europa? Und da sind wir nämlich, da sind wir an dem anderen Punkt, der uns gerade ja sehr, sehr stark umtreibt und gerade das Thema Regulierung KI. Wie geht's weiter mit dem Urheberrecht? Wie geht's weiter mit Plattformhaftung? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Das sind ja alles kerneuropäische Themen, wo du ja als nationale Entität dann auch wieder über Bande mal Kontakte hast, mal mehr, mal weniger, in der Rolle als Förderer, aber dann ja doch als Sparringspartnerin reinkommst oder draufblickst.
Ja, aber das ist wirklich marginal, beziehungsweise wirklich am Rand. Also ich bin da gerne bereit oder wir als Organisation, aber ich glaube, da müssten wir einmal, also da fände ich tatsächlich toll, wenn man da mehr zusammenarbeiten würde und sich auch gegenseitig da nochmal die Erwartungen und die Wünsche sagt, weil da gestehe ich auch sofort, ich habe da nicht genug Expertise. Und wir haben die auch nicht im Haus. Ich kann immer nur sagen, wenn es der bundesdeutschen Musikszene gut geht, wenn es den Artists gut geht, den Festivals und allen Gewerken, die da dranhängen, dann sind wir glücklich und wir wollen alles dafür tun, dass es ihnen gut geht. Und genau, wir agieren da aber nicht im politischen Raum.
Und da sind die entsprechenden Themen dann auch ja so spezifisch teilweise, dass ihr eigentlich auch gar nicht da mit teilhaben könnt oder sollt. Ich glaube nur eher, dass es darum geht, da ein Bewusstsein für zu haben. Und zwar dadurch, dass man die Themen benennt. Und wir könnten jetzt hier einen politischen Exkurs machen, habe ich aber keine Lust drauf, weil ich glaube, dass wir hier uns sonst in verschiedenen Mikrobereichen verfransen. Ich glaube, es geht einfach darum, sich bewusst zu werden, dass diese Komplexität auch, und jetzt mal nicht, eben nicht die juristische Komplexität, sondern die tatsächliche Komplexität des Kulturschaffens, wo eben die Frage, welche Rolle habe ich denn? Das geht ja schon los bei der Rolle eines Musikers, der sich selber im Spiegel erklärt, ob er jetzt der Sänger oder der Singer-Songwriter oder der Komponist oder. Und das sind ja alles, das ist der eine Mensch, aber in verschiedenen Rollen, wenn man es dann zerlegt, um es dann wieder juristisch aufzugleisen, um es in den verschiedenen Vertragsbeziehungen zu packen. Das ist ja etwas, was, das muss man nicht immer überkomplex miteinander ausverhandeln, aber man muss sich dessen bewusst werden und man muss sich auch bewusst werden, dass man das auch respektvoll miteinander diskutieren sollte.
Ist das? Ja, so total. Und wir sind dann nachgelagert, ganz ehrlich. Ja. Komplett. Ja. Punkt.
Wenn du an der Stelle die Politik außen vor lässt und dich fragst, wie Ist die Struktur aktuell, du hast vorhin gesagt, sie ist kleiner geworden. Sie ist gut aufgestellt. Wenn du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären würdest, wie ihr aktuell arbeitet. Jetzt ist das Jahr gerade losgegangen. Wir beide sitzen hier, es schneit draußen. Wunderschön. Das Jahr geht jetzt los. Und jetzt ist dann welcher Förderzyklus? Was steht bei euch an? Wie arbeiten die Leute? Was ist da der Fokus? Also im Konkreten?
Es ist tatsächlich ganz ultra konkret. Es war bis kurz vor Weihnachten. Also es geht tatsächlich ja darum, dass wir erstmal wie kann man es so erklären, das einfach verstehen. Also wir brauchen einfach ein Budget, das erstmal auch so aufgestellt sein muss, dass alle sagen, yo, das ist es jetzt. Und das ist auch das Geld, das wirklich fließt.
Alle ist die Politik an der Stelle?
Das geht dann, alle ist vor allem, ist unter anderem, die Politik also, ist da eigentlich gar nicht so, dass da geht's um unseren Geldgeber BKM, ne, da geht's
also
einfach
wider
darum.
Also wider sense Politik jetzt, genau, also wenn.
Genau, ja. Also du brauchst da irgendwie ja, ne, da steht irgendwie alles drin, was wir machen, da kommt ein Strich drunter, das ist die Summe, darauf hatte man sich natürlich vorher geeinigt, dann hat man natürlich mit den Parlamentariern gesprochen und dann gibt's vielleicht noch ein bisschen mehr, dann wird der Festivalförderfonds nochmal erhöht und dann gibt's hier noch was für Schallschutz und so.
Und dann weiß man, was man hat.
Man weiß theoretisch, was man hat. Genau. Aber da muss noch ein Stempel drunter, bis es dann soweit ist, dass es in die Arbeit geht. Vorher haben aber meine Teams natürlich mit ihren Teamleitungen ihre Budgets, ihre kleinen Budgets für ihre Programme aufgestellt und so weiter. Das heißt, man hat das eigentlich alles da. Man muss vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle Stellschrauben ziehen. Und dann ist ja das Tolle natürlich bei 60 Leuten, dass da Menschen sind, die Dinge machen. Also ne, letztes Jahr haben wir dann die Programmbeschreibung überarbeitet. Jetzt geht das alles wird das veröffentlicht, dann geht es dahin, dann werden die Förderprogramme sozusagen aufgemacht. Das hat ja immer alles Perioden, alles hat unterschiedliche. Also 4 Programme, ne, die wir haben.
Die stellen wir auch mal in die Kommentarleiste rein.
Ja, dann sehr gerne. Können
die Zuhörerinnen sich das anschauen.
Ja, ist alles auf unserer Seite. Findest du alle unsere Programme, du findest auch die Ansprechpartner dazu. Teilweise laufen, Künstlerförderung läuft, dann ist demnächst eine Jury-Sitzung, da kommt dann die Jury zusammen, die hat dann vorher schon Voting gemacht, dann werden da noch Fälle besprochen, wie in welche Richtung geht das, dann wird das veröffentlicht, dann kommen die Projektmanager ins Spiel, die dann die Förderverträge machen. Und so geht das immer so ganz Zyklus und manchmal muss man auch mal kurz innehalten und raufgucken und sagen, was genau machen wir da und wo zeigen wir das eigentlich mal und was präsentieren wir wann. Dann habe ich so ein paar Sachen neu eingeführt, natürlich. Und auch, weil du sagtest, wer arbeitet da eigentlich? Zum Beispiel unser Herbstfest letztes Jahr bewusst gesagt, da sollen auch die Mitarbeitenden sein, nicht nur unsere Partnerinnen, Partner, Förderer, Branche, so alle, wo dann 350 Leute oder 400 kommen, aber auch die Leute, die bei uns arbeiten, damit man auch mal ein Gesicht hat und sagt, ach so, du machst also da immer in diesem digitalen Antrag das und das und stellst Fragen per Mail und so weiter und so weiter. Letztlich ist das auch natürlich, ein bürokratischer Aufwand, wenn man so viele Millionen und deswegen sage ich immer so gerne, dass wir eben nur der Durchlauferhitzer sind. Ne? Das Geld kommt eben, es läuft durch uns durch und es geht ja weiter an die Menschen da draußen.
Ihr seid ja so gesehen einer Verwertungsgesellschaft ähnlicher als einem Verband. Also die Reaktion ist spannend.
Ich finde es lustig. Habe ich noch nie so gesehen.
Weil ihr eine Entität seid, die Geld einnimmt und es dann wieder verteilt. Und da ist ja die Verwertungsgesellschaft an einer anderen Stelle tätig und hat ja nur ihre Berechtigten. Und insofern ist es ja dann auch noch trackgenau abgerechnet. Es ist ja eine Art, die Logik ist eine ganz andere, das ist mir klar. Aber nach dem, was ich wahrnehme, ist es häufig so, dass es deshalb eben auch so wichtig ist für Verwertungsgesellschaften, dass dort genau auch sich die Menschen zeigen können, die dort dann genau diese Tätigkeit machen, weil sie tragen etwas dazu bei, dass die Gelder den Berechtigten finden und dass das nicht einfach nur Automaten sind, sondern dass da dahinter Menschen stehen, die sich kümmern. Und so kam gerade die Parallele. Genau. Keine anderen Zuschreibungen.
Genau. Und in der Förderung ist es natürlich ganz oft so, dass man immer erst hinterher schlauer ist, weil man natürlich nie genau weiß, ist das die Investition in das richtige Produkt, sage ich jetzt mal, ganz doof. Weil es natürlich auch immer sein kann, dass sehr viele Menschen sich einig sind, dass das sehr viel Zukunft hat. Ne? Ein Artist, der jetzt vielleicht mit irgendeinem Unternehmen zusammen eine Idee hat und irgendwie, keine Ahnung, für Marketing oder was auch immer jetzt da was Großes startet.
Und dann versagt der Kunde.
Genau, natürlich ist das bei uns ernsthafterweise so, dass das, was wir fördern, sehr kundenabhängig ist. Weil wenn die Artists keine Kundschaft haben, aber auch die Festivals oder die Konzertreihen und so weiter, ist das ein Problem. Ne? Bei den Awards ist anders. Wir schütten ja beim Applaus, Spielstättenprogrammpreis, ist ja der höchst dotierte Preis Deutschlands, wie wir feststellen mussten, mit so knapp 1,7 Millionen Euro einfach sehr viel Geld aus in die, ne?
Als Förderung eben.
Ist ein Preisgeld.
Ja, klar.
Aber ein Preis sozusagen, was aber ganz toll ist und beim Deutschen Jazzpreis ist es auch so, ist auch eine knappe halbe Million immer so ungefähr, die dann irgendwie in die Jazz Szene.
Jetzt habe ich schon wieder so ein Thema mit Fördern. Ich habe neulich hier mit Christoph Backes gesessen. Shoutout an Christoph.
Shoutouts,
und Grüße von ihm an dich. Und habe da nämlich ihm gesagt, dass er ja Fördergelder hat. Da hat er gesagt, nein, ich habe keine Fördergelder. Ich habe einen Auftrag und bekomme Geld vom Staat, aber das sind keine Fördergelder. Da habe ich gesagt, oh stimmt, bin ich falsch abgebogen. Muss ich demnächst mit Katja klären. Und jetzt bin ich bei den Preisgeldern, sind natürlich technisch keine Fördergelder, aber was ich meinte ist, das ist ja auch eine Form von Infrastrukturförderung. Also jetzt untechnisch gesprochen Förderung, weil du damit einer Teilbranche die Möglichkeit gibst, Geld zu bekommen für das, was sie tun, aber weil sie es halt besonders exzellent tun und eine Jury das so anerkennt. Also so die Synapse hat bei mir gerade.
Das ist auch tatsächlich genau so. Und genau, das ist eben aber toll, weil es ein Preisgeld ist und BKM sich das da ja auch extremst stark involviert war damals. Also Monika Grütters hat ja, auf sie geht ja noch die Idee des Applaus zurück tatsächlich, sich dabei was gedacht. Genau, und das ist auch unbedingt erhaltenswert und gut. Ich will damit auch nur sagen, dass auch an der Stelle könnte man sagen, es ist, ich hoffe, dass man mir das jetzt verzeiht, wenn ich das so ausspreche, aber es ist vielleicht nicht der glamouröseste Preis der Welt. Aber er hat in diesem, wie das, ne, was da ankommt in der Musikbranche, einfach einen großen Wert. Das darf man nicht vergessen. Da ist der Star, sind alle diese Orte und Clubs, die auch so eine Daseinsfürsorge für Kultur, Musik, also für Musik, eigentlich für das, wofür wir alle stehen. Also da geht es ja nur um Musik, aber auch in Hinterpussemuckel.
Total.
Überall. Ne? Total. Und das finde ich, das darf man nicht vergessen. Ich habe manchmal, ich habe keine Angst, aber ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass das wichtig ist, dass das bleibt, auch wenn es nicht diesen Glamour-Faktor hat. Weil ich glaube, dass wir das nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen. Dass wir auch gerade in ländlichen Regionen, also da, wo Menschen jetzt auch wirklich neu teilweise gründen, ne, das ist übrigens, hat unsere Festivalstudie gezeigt, ganz tolles Ergebnis, auch noch nach der Pandemie gibt es eben Neugründungen von Festivals. Und wir brauchen ja, also wir beide sind ja nicht, wir fühlen uns wie 20, aber sei ehrlich, wir sind es nicht mehr.
Ich fühle mich auch nicht mehr wie 20.
Ich fühle mich teilweise schon noch für 25. Aber nur manchmal. Heute, ja, ein bisschen. Aber wir brauchen ja wir brauchen ja Nachwuchs, wir brauchen ja Leute, die das, was wir alles machen oder was uns antreibt, die Leidenschaft für die Kultur, für die Musik, die müssen ja bleiben und kommen und Lust haben zu gründen, Neues zu machen. Dinge neu zu denken.
Genau, aber da ist ja die Spannung.
Keine Angst vor Technologie zu haben.
Exakt, aber die Spannung dahinter ist ja so interessant, weil wir letztlich über kulturelle Infrastruktur sprechen, über Orte, über Zugang, über Gründen, nur dass das halt sich in einer tiefgreifenden Transformation befindet und das dann schon auch die Möglichkeit in sich haben sollte, dass es eben etwas ganz Neues wird, es unabhängig ist von einem alten Gedanken, den wir, die wir nicht mehr 20 sind, uns mit einer Kassette in der Hand dann total dabei vorstellen. Und das ist ja auch eine Transformation, dann wieder Demokratisierung,
voll,
Zugang.
Voll. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, und sowas finde ich eben total großartig, dass sich in Wuppertal ein Club gegründet wurde, der so durch die Decke geht und im Guardian besprochen wird und überall die Leute auf dieses Open Ground gucken. Das ist ein Club, wo alle sagen, ich war da jetzt leider noch, ich muss da
demnächst. Das war für manche in Berlin sehr schmerzhaft, wenn ich das so richtig.
Ja, aber das ist doch toll.
Ja, klar.
Das ist doch das, was wir wollen und was wir brauchen, so, ne? Dass Leute sagen, doch, ich gründe da etwas und ich mache es irgendwie anders. Und ich bin ehrlich gesagt, ich freue mich darauf, wenn Zukunft bedeutet, dass Leute über etwas nachdenken, worüber wir noch gar nicht gar nicht nachdenken können oder wollen oder mögen, weil wir zum Beispiel auch neue Technologie oder etwas nicht so denken können, aber dass es Leute gibt, die sagen, pass auf Leute, das wird so und dann werden wir das so und ihr werdet damit Geld verdienen, eventuell, das wird nur anders sein, wir brauchen diese Leute, die diese Bildung haben, Lust, diese Leidenschaft.
Und aber auch das Verständnis für Branchenlogiken, ohne daran festzuhalten. Ne?
Genau.
Also dieses Verständnis, wer hat eigentlich welche Rolle, warum gibt es wen, ob es den dann in 50 Jahren noch gibt, ob man den Partner noch braucht, ob es die Plattform noch gibt, ob es das. Das ist ja davon unbenommen. Aber
richtig, wir haben ja alte Systeme und die Systeme müssen ja erneuert werden. Systeme müssen sich immer erneuern und wir brauchen dafür die richtigen, natürlich auch Menschen, die das machen. Ich will damit nicht sagen, dass die Alten dann nichts mehr wert sind. Wir brauchen auch das Wissen der vorherigen Generation. Aber ich glaube ganz doll an eine Zukunft, die wir uns vielleicht noch nicht vorstellen können und dass da Leute draußen sind, die das aber können. Wir müssen die, glaube ich, eher unterstützen, denn bekämpfen.
Auf keinen Fall bekämpfen. Die führt zu meinem letzten Gedanken und zu einem Gespräch, das ich gerade gestern geführt habe mit Johannes Ewerke. Shoutout an Johannes Ewerke. Schöne Grüße.
Schöne Grüße auch von mir.
Wo wir uns nämlich unterhalten haben, genau über dieses Spannungsfeld live recorded. Sich ergänzendes Feld, wo er eben den Live-Bereich vertritt. Und wir uns genau darüber unterhalten haben, was sind denn diese Zukünfte, was ist denn das Musik, KI und Event? Und da schließe ich meine letzte Frage an, weil nämlich du ja Gastprofessorin geworden bist und da steht Eventisierung drauf. Und Eventisierung, was ist das, was dich da in dieser Rolle herausfordert und was du den Studenten dort beibringst?
Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diese Gastprofessur annehmen soll. Habe es aber gemacht und ich mache das tatsächlich natürlich vor allem am Wochenende. Und natürlich, sagen
kommen
wir mal
die
so,
Studenten am Wochenende?
Also tatsächlich.
Gute Studenten.
Fahre morgen nach Leipzig und das geht dann Samstagmorgen um 9 Blog-Seminar, ja.
Guck, dass du morgen gut nach Leipzig kommst, weil so viel Schnee wie gerade hier runterkommt.
Das ist allerdings,
wir werden sehen.
Sonst muss ich es digital machen. Aber es ist eine sehr große Bereicherung und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil auch dort ist der Nachwuchs und ich gehe mit denen wirklich sehr so deep in Gespräche und höre ja auch, was die denken und die freuen sich, dass ich da bin, weil ich ihnen natürlich permanent aufmache, was es alles in unserer tollen Branche für Jobs gibt, was sie teilweise nicht wissen oder nicht wissen können. Und sie freuen, weil ich andauernd sage, ja, und das ist da und dann das machst du da, aber wenn du dann da und so. Und das ist wirklich richtig so 1:1. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich da gefragt wurde, ob ich das auch machen will, weil ich natürlich aus der Praxis berichte, aber auch aus kulturpolitischem dementsprechend auch Gäste habe, viele tolle Gäste da auch mit reingeholt habe, um da ins Gespräch zu gehen. Eine tolle öffentliche Veranstaltung mit Jens Balzer hatte, auch zu aktuellen Themen wie Boykotten und so weiter und so weiter und so weiter. Das macht großen Spaß.
Boykotte machen großen Spaß.
Boykotte sind, also genau, ich habe jetzt dieses Schimpfwort sage ich nicht hier in diesem ehrenwerten Podcast, so. Aber nein, Boykott ist gar keine Möglichkeit. Boykotte muss man boykottieren. Nee, Boykott macht keinen Sinn, weil Boykott bedeutet ja immer, nicht mehr mit dem Gegenüber zu sprechen. Hm. Genau, und das ist eigentlich immer nur Abschneiden und ich finde das zutiefst nicht, also inhuman.
Und das lernen die Studenten, aber was lernen sie über Eventisierung?
Lernen sie auch. Was? Es ist interessant, dass du das so betonst. Also ich glaube, ich habe den Titel dieses einen Seminars, der kommt nicht von mir. Es geht um das Thema Festivalisierung.
Ah, nicht Eventisierung.
Und okay. Eventisierung, also das kann sein, dass in einer Pressemitteilung, die Universität rausgegeben hat, auch dieses Wort auftauchte. Es ist nicht so ein Wort, also sagen wir mal so, es geht um das große Thema, natürlich will auch die Initiative Musik und wir einen Nutzen daraus ziehen, dass ich dort eine Gastprofessur habe und wir haben die Festivalstudie nochmal uns richtig vorgenommen. Wir gehen da rein und wir gucken uns einzelne Parts an, Festivals machen im urbanen Raum, Artist Booking und so weiter. Die werden dann als Abschlussarbeit auch Präsentationen dazu machen. Das ist für mich total gut, das nochmal aus so einer Sicht von jungen Bachelor- und Master-Studentinnen zu hören, weil die feedbacken da auch nochmal anders und natürlich wollen die auch was lernen und ich hoffe und glaube auch, dass sie was lernen. Eventisierung ist gar nicht so das Thema. Festivalisierung ist so ein bisschen, da ging es auch so ein bisschen darum, dass es natürlich auch ein Trend war, eine Zeit zu sagen, ich mache ein Festival und in Wirklichkeit habe ich nur zwei Konzerte hintereinander gemacht und ich habe es dann Festival genannt, weil man dann eher vielleicht und so. Aber das beschäftigt uns da eigentlich gerade gar nicht so sehr, sondern das ist eine schöne, eine gute, also es ist sehr, und ich muss ganz ehrlich sagen, Leipzig ist toll. Und in Sachsen vieles und in Leipzig passiert vieles und ich bin sehr angetan.
Oder wie manche sagen, the better Berlin.
Ja, also.
Frech, wa?
Ja, es ist, also Leipziger Jazztage hatten wir auch als Gast da und gibt es auch wirklich sehr, ne, Organisationen, die schon sehr lange da was machen und das ist teilweise auch da wieder so, das ist gut mal raus, woanders hinzugehen.
Total.
Und nochmal ein anderen so Input zu bekommen. Es ist ja auch leider, es ist auch im März schon wieder vorbei.
Aber so rum habe ich es jetzt auch. Ich habe mich dann an dem Wort jetzt gerade nur hier so mit meinem Skriptauge festgehangen, weil ich das Spannende finde, dass es ja auch die Öffnung für mich zumindest gedanklich zum Thema Entertainment so mitbringt. Und wir uns ja manchmal in Deutschland bei allem, wo wir über Kultur- und Kreativwirtschaft sprechen, wo wir uns die Teilbranchen sehr genau anschauen, wo wir auch verstanden haben, dass Design und Mode immer noch in einem Cluster sind und dass bei bestimmten Aspekten Games und Software noch zusammen sind und dass man deshalb auch nicht zu sehr auf verschiedenen Zahlen rumreiten muss, obwohl man immer wieder betonen muss, dass die Kreativwirtschaft ein so wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Aber bei alledem tun wir uns so oft so schwer mit dem Begriff des Entertainments.
Das stimmt total.
Und das ist was
mich... Das ist so deutsch.
Ja, exakt.
Das nervt mich total.
So, und da hatte ich nämlich so, als ich diese Eventisierung, da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist so eine Brücke rüber zu Entertainment war. Aber
ach so, das besprechen wir schon. Also darum geht es auch. Ich dachte jetzt, du siehst da eine negative Konnotation im Begriff. Nee, genau, weil das ist es gar nicht.
Ich bin
da
so ganz frei von...
Genau, weil ganz ehrlich, und das ist auch toll zu sehen, das sind sehr unterschiedlich. Natürlich, die Studentinnen und Studenten da sehr unterschiedlich in dem, was sie interessiert und wofür sie stehen und was sie gut finden und nicht. Und wir haben definitiv in Deutschland ein Problem damit, dass es irgendwie komisch angesehen wird, wenn irgendwas nur entertaining ist.
Klar, ist ja auch nicht
Hochkultur. Und deswegen sind so viele auch nicht entertaining, zum Beispiel auf Bühnen. Oder Moderation oder Leute, die die nicht merken, dass sie, oder auch manche können einfach nicht so gut sprechen. Und dann denkst du so auf der Bühne, ihr habt da ein Publikum, egal, wenn du auf einer Bühne bist, du irgendwie solltest du das
Interesse des Publikums. Das ist ja der Vorteil online. Online ist der Vorteil ja dann, dass es nicht zuckt. Also da hast du dann halt, da hast du die Demokratisierung, ja, kannst halt dann nicht
auf stumm geschaltet. Ja, ja, so, genau. Das ist halt auch total schade. Deswegen
auf,
ist das
auf live. Auf stumm geschaltet oder auf Sturm geschaltet?
Auf Sturm geschaltet. So, guck mal. Auf Sturm geschaltet. Aber ich sage dir, deswegen ist live auch so gut und großartig, weil die Unmittelbarkeit, den Bühnenstaub, die das, was da passiert, und selbst wenn du dir das 80 Mal auf Instagram anguckst oder auf TikTok, du wirst es nicht
von,
in dem.
Aber sowas von, und aber um hier im Podcast For the Recorded noch einen draufzusetzen, deshalb ist ja beides so wichtig, weil dann auch der Moment, wo du nicht mehr live bist und all die Musik du dir mitnehmen kannst und die Aufnahme genießen kannst mit all diesen wunderbaren Kopfhörern oder ohne oder auf Schallplatte oder wie auch immer. Und das ist wieder, da sind wir wieder zum Abschluss bei dem Thema zusammen, dass dieses Zusammendenken von wo findet Kunst statt, wo ist menschliche Kunst im Vordergrund, wo ist wirklich das Verständnis, wer auch hinter einem Künstler alles arbeitet und da auch dann entsprechend etwas verdienen soll. Das ist eben das, wo es jetzt ganz zum Abschluss, weil wir jetzt schon ganz schön lange miteinander sprechen, das freut mich sehr.
Freut mich auch.
Glaube ich, wo wir die Brücke über das große Meer jetzt gespannt haben.
Total, und total.
Ja. Ich bedanke mich.
Schön war's.
Bis bald.
Bis bald.
So, das war eine weitere Folge von For the Recorded, in der ich mit Katja Lucker sprechen durfte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt mehr über die Initiative Musik, die Kulturförderung in Deutschland im Allgemeinen, auch mehr über Katja Lucker als wichtige Akteurin in diesem großen Kosmos erfahren. Besser gesagt, auf diesem großen, weiten Meer, um im Bilde des Podcasts zu bleiben. Und insofern danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf viele weitere Folgen mit spannenden Gästen in diesem Jahr. Bis bald. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram und Facebook.